Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Alle biologisch und juristisch Interessierten sind heute richtig bei uns und mir, Hans-Jürgen Bartsch, dem Redakteur dieser Sendung bzw. dieses Podcasts. Wir erklären euch hier und jetzt, wie Genmutationen an Pflanzen ablaufen, also wie sie neu gezüchtet oder hergestellt werden und, weil das nicht im luftleeren Raum passiert, auch die rechtlichen Hintergründe dazu.
Die Ziele der grünen Gentechnik sind die Erzeugung von Pflanzen mit bestimmten verbesserten Eigenschaften. Da gab es Wissenschaftler, die haben Kartoffeln entwickelt, die gegen die Kraut- und Knollenfäule resistent sind. Aus nicht-europäischen Ländern werden die Pflanzen importiert, aber innerhalb der EU darf nichts angebaut werden. Aktuell wird lediglich eine einzige gentechnisch veränderte Maissorte in Spanien und Portugal angebaut. In Deutschland findet seit 2014 kein Anbau mehr statt.
Konstantin Born ist unser Referent zu diesem Thema. Er arbeitet am CIBSS, einem Exzellenzcluster für integrative, biologische und signalforschende Studien, das zur Universität Freiburg gehört. Nun ist in Sachen Genveränderung bei Pflanzen im Moment so allerhand im Busch. Es gibt neue Richtlinien, die zwar noch nicht in Kraft sind, aber schon heftig und kontrovers diskutiert werden. Man muss sich auch nicht wundern, denn immer sind ethische Fragen damit verknüpft, wenn Fachleute ins Erbgut von Lebewesen und/oder Pflanzen eingreifen. Euch erwartet also ein anspruchsvoller biologisch-rechtlicher Hörsaal. Zu dem Thema Neuregelung der modernen Gentechnik in der europäischen Landwirtschaft, den Born am 31. Juli 2024 in Freiburg gehalten hat.
Ich werde heute sprechen über die Regeln für geneditierte Pflanzen in der Europäischen Union. Und zwar ist es so, dass im vergangenen Jahr die EU-Kommission im vergangenen Juli ein neues Maßnahmenpaket vorgestellt hat im Rahmen des European Green Deal. Der European Green Deal ist das Konzept der EU, als erster Kontinent bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden zu wollen und entsprechend Treibhausgase zu reduzieren. Und eine Maßnahme im Rahmen dieses European Green Deal war der Vorschlag für eine neue Regulierung von geneditierten Pflanzen. Und zwar Pflanzen, die mit sogenannten neuen genomischen Verfahren gewonnen werden. Und dieser Vorschlag hat eine weitreichende Deregulierung für solche Pflanzen vorgesehen, für die Freisetzung und das Inverkehrbringen dieser Pflanzen. Die Verordnung ist aber immer noch nicht final verabschiedet worden, da es noch an der Einigung des Europäischen Rats fehlt. Und über diesen Vorschlag und die aktuelle Rechtslage für geneditierte Pflanzen werde ich heute in meinem Vortrag sprechen. Zur Übersicht des Vortrags. Zunächst werde ich einen Überblick geben über die genetischen Grundlagen und die Verfahren, die es in der grünen Gentechnik gibt. Danach werde ich auf die aktuelle Rechtslage eingehen, insbesondere nach einem Urteil des EuGH aus dem Jahr 2018. Dann werde ich eben diesen gerade schon genannten Verordnungsvorschlag der EU-Kommission mir anschauen vom vergangenen Jahr und diesen rechtlich bewerten, insbesondere im Hinblick auf die Frage, ob dieser mit dem unionsrechtlichen Vorsorgeprinzip vereinbar ist, da es da dann doch einige Kritiken gab. Und zuletzt werde ich noch ein Fazit ziehen und einen Ausblick geben auf das weitere nun kommende Verfahren. Zunächst zu den genetischen Grundlagen und den Verfahren in der grünen Gentechnik ist es so, die DNA ist das Erbgut der Zelle und der sogenannte Code des Lebens. Und bestimmte Abschnitte der DNA, die sogenannten Gene, kodieren eben genetische Informationen, die dann als Grundlage für die Produktion von Proteinen dienen und somit auch den Aufbau und die Organisation des Organismus beeinflussen. Und daher ist es so, dass man durch Eingriffe bzw. Veränderungen der DNA die Eigenschaften des Organismus entsprechend verändern kann. Und daher beschreibt die Gentechnik insgesamt alle biologisch-technischen Verfahren, mit denen das Erbgut von Lebewesen künstlich verändert werden kann. Nun kommen wir zu den verschiedenen Bereichen der Gentechnik. Die Gentechnik beschreibt eben dann die Anwendung gentechnischer Verfahren und die rote Gentechnik beschreibt die Anwendung in der Medizin, also insbesondere bei der Gentherapie oder Medikamentenherstellung. Es gibt die sogenannte weiße Gentechnik, das beschreibt die Anwendung in der industriellen Produktion, beispielsweise wenn man bestimmte Enzyme in Waschmitteln nutzt. Es gibt die graue Gentechnik in der Umweltbiotechnologie, beispielsweise wenn man Wasser versucht zu reinigen. Es gibt blaue Gentechnik in der Meeresbiologie, wenn man Fische zum Beispiel genetisch verändern will. Und dann gibt es die heute relevante grüne Gentechnik. Das beschreibt die Gentechnik in der Pflanzenzüchtung und daher alle Methoden zur gentechnischen Veränderung von Pflanzen, insbesondere für landwirtschaftliche Zwecke. In dem Zusammenhang spricht man dann auch von der Agrogentechnik. Die Ziele der grünen Gentechnik sind die Erzeugung von Pflanzen mit bestimmten verbesserten Eigenschaften, zum Beispiel der verbesserten Toleranz oder Resistenz gegenüber Pflanzenkrankheiten und Schädlingen, der verbesserten Toleranz oder Resistenz gegen Auswirkungen des Klimawandels und andere Umweltbelastungen, einer verbesserten Nährstoff- und Wassernutzungseffizienz, höheren Erträgen und einer erhöhten Widerstandsfähigkeit oder allgemein verbesserten Qualitätsmerkmalen. Und insgesamt ist das übergeordnete Ziel der grünen Gentechnik mit diesen Pflanzen einen Beitrag zur Erreichung globaler Nachhaltigkeitsziele zu leisten. Das sind insbesondere die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, wie beispielsweise der globale Kampf gegen Hunger, die Verringerung von Ungleichheit oder die Förderung nachhaltigen Konsums oder der Klimaschutz. Also diese Ziele sollen mit diesen gentechnisch veränderten Pflanzen entsprechend gefördert werden. Nun gibt es innerhalb der grünen Gentechnik verschiedene Verfahren, die ich nun kurz vorstellen werde. Es gibt die Transgenese, die beschreibt das Einfügen von artfremder DNA, also von Organismen, die nicht aus dem Genpool der jeweiligen Pflanzenart stammen. Derselbe Genpool liegt dann vor, wenn die Pflanzen natürlicherweise miteinander kreuzbar sind. Und eine transgene Pflanze ist daher eine Pflanze, in die ein Gen einer anderen Spezies eingeführt worden ist. Und trans bedeutet in diesem Kontext jenseits der Artgrenze. Das Transgeneseverfahren ist aufgrund dieses Kombinierens verschiedener DNA oder der DNA verschiedener Spezies häufig noch großen Unsicherheiten und Risiken verbunden. Dann als nächstes ist das Cisgeneseverfahren. Das beschreibt das Einfügen von DNA aus dem Genpool der jeweiligen Pflanzenart, ohne dieses zu verändern oder umzuordnen. Und eben, ich habe es vorhin schon gesagt, derselbe Genpool ist eben dann gegeben, wenn die Pflanzen natürlicherweise miteinander kreuzbar sind. Also hier nimmt man nur DNA von verschiedenen Pflanzen, die sich miteinander auch in der Natur kreuzen lassen. Und bei der Cisgenese werden eben diese DNA-Sequenzen aus dem einen Organismus entnommen und in den anderen Organismus eingesetzt. Cisgen bedeutet insofern innerhalb der Artgrenze. Um ein Beispiel zu nennen, da gab es Wissenschaftler, die haben Kartoffeln entwickelt, die gegen die Kraut- und Knollenfäule resistent sind, indem sie Resistenzgene aus den Wildkartoffeln, also aus den Kartoffeln, die in der Natur wachsen, in Kultursorten von Kartoffeln übertragen haben. Das ist ein Beispiel für ein Cisgeneseverfahren. Als nächstes gibt es die Intragenese, die beschreibt ein Verfahren, bei welchem ebenfalls DNA-Sequenzen von einem anderen Organismus, der aus demselben Genpool stammt, eingefügt werden. Der Unterschied zur Cisgenese besteht jedoch darin, dass die entnommenen Sequenzen, bevor sie in den Organismus eingesetzt werden, künstlich neu angeordnet werden. Also bei der Cisgenese werden die DNA-Sequenzen unverändert eingefügt in den anderen Organismus und bei der Intragenese werden sie davor verändert. Und Intragene sind daher Gene, die es in dieser Form in der Ausgangspflanze eben nicht gibt und die künstlich zusammengestellt werden. Und zuletzt haben wir noch das Muttergeneseverfahren. Das beschreibt das künstliche Herbeiführen von Veränderungen der DNA ohne fremde DNA einzufügen, also ohne DNA von anderen Organismen einzufügen. Dort wiederum lässt sich dann unterscheiden in zwei verschiedene Arten der Muttergenese, in die sogenannte konventionelle Muttergenese, die bereits seit den 1920er Jahren betrieben wird. Bei der wird einfach versucht, mittels Bestrahlung oder dem Hinzufügen chemischer Stoffe oder Ähnlichem die natürliche Mutationsrate künstlich zu erhöhen. Beispielsweise, wenn man mit UV-Licht oder mit Röntgenstrahlen die Pflanze bestrahlt. Und dann durch dieses künstliche Erhöhen der Mutationsrate und durch Kreuzzüchtung die gewünschten Änderungen herbeizuführen. Und es ist eben so, dass jeder Organismus eine natürliche Mutationsrate hat, die aber relativ gering ist. Und durch dieses Verfahren wird die dann eben erhöht. Etwa um das Tausendfache kann sie erhöht werden. Und es sind aber eben keine gezielten Eingriffe, sondern es wird das Zufallsprinzip genutzt. Es werden einfach möglichst viele Veränderungen herbeigeführt. Und dann wird versucht, durch eben die Züchtung, durch die Kreuzzüchtung, die gewünschten Änderungen herauszuzüchten. Aber es ist eben dadurch, dass es auf dem Zufallsprinzip basiert, relativ unpräzise und langwierig und für größere Innovationen ungeeignet. Und als zweites haben wir die sogenannte gezielte Muttergenese. Diese beschreibt eine Veränderung der DNA durch zielgerichtete Eingriffe über Enzyme, Proteine etc. Und ein prominentes Beispiel hierfür ist die Genschere CRISPR-Cas9. bei welcher mittels des Cas9-Proteins die DNA an einer vorbestimmten Stelle geschnitten wird und in diese Schnittstelle bei dem Doppelstrangbruch dann ein bestimmter neuer, vorbestimmter Genabschnitt eingesetzt wird, der dann die gewünschten Eigenschaftsveränderungen herbeiführen soll. Und diese Art der Mutagenese wird aufgrund der Zielgenauigkeit auch Genome-Editing genannt. Und weitere Verfahren neben CRISPR-Cas sind beispielsweise das sogenannte Zinkfinger-Nuklease-Verfahren oder die Transkriptionsaktivatorartige Effektornuklease, abgekürzt TALEN. Nun, nach diesen Grundlagen zur Gentechnik kommen wir zur aktuellen Rechtslage. Die sieht so aus, dass es eine unionsrechtliche Richtlinie aus dem Jahr 2001 gibt, die sogenannte Richtlinie über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt. Und hiernach, nach dieser Richtlinie, muss für den Anbau und das Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten Pflanzen ein Zulassungsverfahren durchlaufen werden, inklusive einer sogenannten Umweltverträglichkeitsprüfung, in welcher die möglichen sofortigen und späteren Auswirkungen des Organismus auf die menschliche Gesundheit und Umwelt ermittelt und bewertet werden müssen. Das muss der jeweilige Antragsteller bereits vor der Antragstellung durchführen, diese Umweltverträglichkeitsprüfung. Und die ist relativ zeitaufwendig und kostenintensiv. Und es müssen auch entsprechende Risikomanagementstrategien beispielsweise entwickelt werden. Einige Autoren sprechen aufgrund der Masse an Vorgaben, an Zulassungsvorgaben nach dieser Richtlinie auch davon, dass dieses Verfahren den Anbau entsprechender Pflanzen in der EU de facto verhindere. Und es sind tatsächlich auch seit dem Erlass der Richtlinie nur sehr wenige gentechnisch veränderte Pflanzen zugelassen worden. Und aktuell wird lediglich eine einzige gentechnisch veränderte Maissorte in Spanien und Portugal angebaut. In Deutschland findet seit 2014 kein Anbau mehr statt. Und das wird eben zurückgeführt auf dieses sehr zeitaufwendige und kostenintensive Zulassungsverfahren, das dann viele Hersteller und Unternehmen abschreckt. Für die konventionelle Mutagenese, die ich vorhin ja vorgestellt habe, also diese auf Zufallsprinzip basierende Verfahren, ist eine Ausnahmeregelung vorgesehen, dass diese nicht dem Zulassungsverfahren unterfällt, weil diese als hinreichend sicher und lange erprobt gilt. Aber der EuGH musste sich dann eben der Frage stellen, wie geht man mit der neuartigen, mit der zielgerichteten Mutagenese um, weil diese eben erst nach dem Erlass, also CRISPR-Cas beispielsweise, wurde 2012 entdeckt und die ganzen Verfahren wurden nach Erlass der Richtlinie 2001 entdeckt. Und somit war die Frage, sind diese auch von dieser Ausnahme umfasst oder unterfallen sie dem Zulassungsverfahren? Und das Urteil des EuGH hat dann eben zwei verschiedene Fragen beantwortet. Zum einen, sind es überhaupt gentechnisch veränderte Organismen im Sinne der Richtlinie, da nach Artikel 2 Nummer 2 dieser Richtlinie ein gentechnisch veränderter Organismus ein Organismus ist, dessen genetisches Material so verändert worden ist, wie es auf natürliche Weise durch Kreuzen und/oder natürliche Rekombination nicht möglich ist. Und jetzt ist es so, dass bei diesen Verfahren, diesen neuartigen zielgerichteten Genome-Editing-Verfahren, die Endprodukte, die dabei entstehen, oftmals genauso gut auch auf natürliche Weise entstehen könnten, weil eben diese genetische Veränderung künstlich herbeigeführt wird. Aber das Endprodukt, dem kann man nicht mehr anmerken, ob diese genetische Veränderung nun durch dieses Verfahren herbeigeführt wurde oder ob es nicht durch natürliche Mutationen oder durch Kreuzzüchtung entstanden ist. Also das Endprodukt könnte genauso gut auch auf natürliche Weise entstehen. Wenn man von dem Produkt ausgeht, wird es daher gar nicht erst von der Richtlinie umfasst. Der EuGH hat aber entschieden, dass es nicht auf das Produkt ankommt, sondern das Verfahren, wie die genetische Veränderung zustande kommt. Und das Verfahren ist offensichtlich nicht natürlich, da es ja eben eine entsprechende künstlich herbeigeführte Veränderung ist, Genome-Editing-Verfahren. Deshalb hat er entschieden in der ersten Frage dieses Urteils, dass auch diese Pflanzen mit zielgerichteter Mutagenese veränderte Organismen im Sinne der Richtlinie sind und daher dementsprechend grundsätzlich der Richtlinie vom Jahr 2001 unterfallen. Die zweite Frage war dann noch, es gab ja in dieser Richtlinie eine Ausnahme für Mutagenese-Verfahren, weil man ja eben diese konventionellen Verfahren aus diesem Zulassungsverfahren rausnehmen wollte. Daher musste er sich die zweite Frage stellen, gilt diese Ausnahme? In der Richtlinie steht nur Ausnahme Mutagenese und ob die auch jetzt für dieses Genome-Editing gilt, weil es ja eben auch eigentlich ein Mutagenese-Verfahren ist. Da hat der EuGH aber dann nicht mit dem Wortlaut, sondern mit dem Ziel und Zweck der Richtlinie argumentiert und hat gesagt, diese Ausnahme soll nur für solche Verfahren gelten, die herkömmlich bei einer Reihe von Anwendungen angewandt wurden und seit langem als sicher gelten. Und dementsprechend kam er dann zu dem Schluss, dass diese Ausnahme nicht für Genome Editing gilt, sondern nur eben für diese auf Zufallsprinzip basierende konventionelle Mutagenese. Und dementsprechend kam er dann im Ergebnis zu dem Schluss, dass alle Genome-Editing-Verfahren auch der Richtlinie unterfallen und auch diesem entsprechenden langwierigen und kostenintensiven Zulassungsverfahren. Als Gründe habe ich vorhin schon genannt, hatte eben gesagt, es ist nicht das Produkt entscheidend, sondern der Prozess der genetischen Veränderung, dass zielgerichtete Mutagenese-Verfahren noch nicht hinreichend sicher genug seien. Das kann man hier aus dem Urteil zitieren: The risks for the environment or for human health have not thus far been established with certainty. Also sie konnten bisher noch nicht mit Sicherheit festgestellt werden, die Risiken. Und er hat sich auf das unionsrechtliche Vorsorgeprinzip berufen. Deswegen werde ich auch nachher nochmal da genau drauf eingehen und gucken, wie jetzt der neue Vorschlag dieses gegebenenfalls verletzt. Dieses Urteil wurde dann vielfach kritisiert, insbesondere aus den Naturwissenschaften. Und zwar wurde gesagt, es sei wissenschaftlich nicht begründbar, warum diese Genome-Editing-Pflanzen dem strengen Zulassungsverfahren unterfallen sollten, obwohl deren Sicherheit aus Sicht der Biologen mittlerweile hinreichend anerkannt sei. Das Voraussetzen dieses langwierigen Zulassungsverfahrens sei innovationshemmend und berge die Gefahr von Marktnachteilen gegenüber Unternehmen außerhalb der EU. Und außerdem sei es hinterher oftmals gar nicht mehr nachweisbar, wie ich vorhin schon angesprochen habe, ob eine Pflanze auf natürlichem Weg diese Änderung herbeigeführt worden ist oder durch künstliches Genome-Editing-Verfahren. Daher sei das Durchsetzen dieses Urteils in der Praxis auch gar nicht möglich oder tatsächlich gar nicht durchführbar. Und seitdem wurden auch zahlreiche Reformen gefordert, welche eine Anknüpfung an das Produkt und nicht mehr das Verfahren vorgesehen haben, unter anderem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina oder auch von der European Plant Science Organization. Falls ihr euch genauer mit diesem Urteil und den dazu ergangenen Reaktionen auseinandersetzen wollt, kann ich auf die Dissertation meiner Vorgängerin im CIPS-Projekt verweisen, die genau hierüber eben ihre Dissertation geschrieben hat, nämlich über Recht und Ethik der Risikoregulierung in der grünen Gentechnik und eben über dieses Urteil des EuGH in Verbindung mit dem unionsrechtlichen Vorsorgeprinzip. Nun kommen wir zum neuen Verordnungsvorschlag von 2023. Der wurde von der EU-Kommission eben im Juli 2023 veröffentlicht und sieht die Regulierung von bestimmten Arten gentechnisch veränderter Pflanzen eine Neuregulierung vor. Und zwar sollen die sogenannten Pflanzen, die mit New Genomic Techniques, also neuen genetischen Verfahren hergestellt werden, neu reguliert werden. Da stellt sich natürlich zunächst die Frage, was sind solche Pflanzen? Was sind New Genomic Techniques? Und das sollen genetisch veränderte Pflanzen sein, die mittels gezielter Mutagenese oder Cisgenese oder einer Kombination hiervon gewonnen werden, sofern sie kein genetisches Material enthalten, das von außerhalb des Genpools des Züchters stammt. Auf jeden Fall lässt sich erstmal feststellen, das wäre, sofern diese Verordnung verabschiedet wird, eine neue Produktkategorie, weil wir bisher ja immer nur unterschieden haben zwischen genetisch veränderten Organismen und eben nicht genetisch veränderten Organismen. Und nun hätten wir eben die Pflanzen, NGT-Pflanzen. Aber das Verbot von Gentechnik bei biologischer oder ökologischer Produktion soll weiterhin umfassend gelten. Das war vielen Interessensverbänden sehr wichtig und hat sich daher auch dann in dem Verordnungsvorschlag niedergeschlagen. Also auch für NGT-Pflanzen gilt weiterhin das Verbot, das umfassende Verbot bei biologischer Produktion. Das heißt, wenn man diesen EU-Gütesiegel auf Produkten hat, dann weiß man, es wurde komplett ohne Gentechnik hergestellt, das Produkt. Nun, zu den neuen genomischen Verfahren eben nochmal ein Überblick. Davon umfasst wäre dann eben die Cisgenese, die Intragenese und die gezielte Mutagenese. Diese drei Verfahren wären von diesem neuen Verordnungsvorschlag umfasst und würden entsprechend NGT-Pflanzen darstellen. Dann kommen wir zum konkreten Inhalt des Vorschlags. Und zwar das Wichtigste ist eigentlich, dass unterschieden wird innerhalb dieser NGT-Pflanzen zwischen Kategorie 1 und Kategorie 2 NGT-Pflanzen. Und die Pflanzen der Kategorie 1 sollen weitgehend dereguliert werden und nicht mehr das bisherige Zulassungsverfahren durchlaufen müssen, sondern lediglich ein sogenanntes Überprüfungsverfahren. Die Kategorie 1-Pflanzen sollen diejenigen Pflanzen sein, die die Kriterien der Äquivalenz zu konventionellen Pflanzen nach Anhang 1 erfüllen. Insofern ist quasi das essentielle Kriterium oder die essentielle Unterscheidung in diesem Verordnungsvorschlag zwischen Kategorie 1 und Kategorie 2. Und es kommt nun darauf an, was diese Äquivalenzkriterien sind. Die sind im Anhang 1 niedergeschrieben und dort steht drin, dass eine NGT-Pflanze dann als gleichwertig mit herkömmlichen Pflanzen gilt, wenn sie sich von der Empfänger- bzw. Elternpflanze durch nicht mehr als 20 genetische Veränderungen der unter den Nummern 1 bis 5 genannten Arten in einer DNA-Sequenz unterscheidet, die eine Sequenzähnlichkeit mit der Zielstelle aufweist, die durch bioinformatische Werkzeuge vorhergesagt werden kann. Dann ist noch die Frage, was sind diese Veränderungen der Nummern 1 bis 5? Und da hat man zunächst den Ersatz oder die Einführung von höchstens 20 Nukleotiden, die Streichung einer beliebigen Anzahl von Nukleotiden. Sofern die genetische Veränderung ein endogenes Gen nicht unterbricht, die gezielte Einführung einer zusammenhängenden DNA-Sequenz in den Genpool des Züchters oder den gezielten Ersatz einer endogenen DNA-Sequenz durch eine im Genpool des Züchters vorhandene zusammenhängende DNA-Sequenz, die gezielte Umkehrung einer Abfolge beliebiger Nukleotide und fünftens jede andere gezielte Veränderung jeglicher Größe unter der Bedingung, dass die resultierenden DNA-Sequenzen bereits möglicherweise mit Veränderungen gemäß den Nummern 1 und oder 2 in einer Art aus dem Genpool der Züchter auftreten. Also eine sehr umfangreiche Definition. Und was man dazu sagen kann, dass mit Nummer 1, 2 und 4 auf jeden Fall die gezielte Mutagenese beschrieben wird, während mit der Nummer 3 die Cisgenese beschrieben wird. Und was dann noch am Anfang strittig war, inwiefern die Intragenese hier runterfallen soll oder auch nicht. Und da hat die Kommission dann klargestellt in einem Papier, das sie 2 Monate später veröffentlicht hat, dass die Intragenese hier nicht drunter fallen soll und deshalb in 3a und 3b das Kriterium der zusammenhängenden DNA-Sequenz steht, weil wenn diese zusammenhängt, soll das nach Ansicht der EU-Kommission bedeuten, dass sie eben nicht künstlich verändert oder neu angeordnet worden ist, sondern als eine Sequenz quasi von dem einen Organismus in den anderen transportiert wurde und dementsprechend die Intragenese hier rausfällt. Zunächst lässt sich grundsätzlich feststellen, wenn man sich auch diese Kriterien anschaut, dass es jetzt eben die schon vielfach geforderte Abkehr von dem prozessbezogenen Regulierungsansatz ist und nun ein produktbezogener Regulierungsansatz hier vorgeschlagen wird, weil eben nicht mehr anhand des zugrunde liegenden technischen Verfahren entschieden wird, welche Pflanze wie gefährlich sein soll und welche Pflanze welcher Zulassung unterliegt, sondern es wird nun entschieden anhand der genetischen Änderungen im Endprodukt. Also es wird nur noch geguckt, okay, die Pflanze, die am Ende bald rauskommt, welche Risiken birgt die? Und das ist eben der neue Ansatz. Das wurde eben davor auch schon von zahlreichen Wissenschaftsorganisationen gefordert. Und der wäre nun in diesem Verordnungsvorschlag der EU-Kommission gegeben. Also der Anknüpfungspunkt der Regulierung würde sich ändern. Dann noch zu den entsprechenden inhaltlichen Änderungen für diese Kategorie 1 Pflanzen. Sie würden dann dementsprechend nun nicht mehr dem kostenintensiven und langen Zulassungsverfahren der Richtlinie aus dem Jahr 2001 unterfallen, sondern sie sollen ein eigenes geregeltes Überprüfungsverfahren durchlaufen, was auch in diesem Vorschlag reguliert ist, festgeschrieben ist. Und nach diesem Überprüfungsverfahren soll eben nur noch geguckt werden, okay, bewegt sich die Pflanze innerhalb dem Rahmen dieser vorgegebenen Kriterien? Wenn sie das macht, muss keine weitere Risikomanagement-Überprüfung mehr stattfinden. Wenn sie das nicht macht, unterfällt sie nicht der Kategorie 1, sondern Kategorie 2. Und dann unterfällt sie weiterhin der Richtlinie aus dem Jahr 2001 mit den entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen. Genau, dieses Überprüfungsverfahren, wie gesagt, beinhaltet keine Umweltverträglichkeitsprüfung mehr. Und es muss lediglich nachgewiesen werden, dass die Kriterien erfüllt sind. Und noch ein weiterer wichtiger Punkt, auch nach dem Inverkehrbringen der Pflanze bestehen keine Überwachungsanforderungen mehr, weil bisher der Antragsteller nach der Richtlinie 2001 vor dem Inverkehrbringen einen sogenannten Überwachungsplan mit einreichen muss, bei welcher er spezifische Maßnahmen für die Beobachtung zeitlich nach der Freisetzung enthält. Und dies würde eben nun auch nicht mehr gelten. Also eine weitreichende Erleichterung, Verfahrenserleichterung und Deregulierung dieser Kategorie 1 Pflanzen. Wie bereits gesagt, Kategorie 2 Pflanzen würden weiter in dem Zulassungsverfahren unterfallen. Zwar sieht der Verordnungsvorschlag einige Verfahrenserleichterungen für Pflanzen mit sogenannten nachhaltigkeitsrelevanten Merkmalen, zum Beispiel Pflanzen mit erhöhtem Ertrag oder einer effizienteren Wassernutzung vor. Und diese Verfahrenserleichterungen sind zum Beispiel, dass man sich davor von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit beraten lassen kann oder dass eine verkürzte Frist gilt. Aber grundsätzlich gilt eben weiterhin dieses Zulassungsverfahren nach der Richtlinie 2001 für Kategorie 2 Pflanzen. Ansonsten noch zwei weitere Punkte des Verordnungsvorschlags. Der erste wichtige Punkt ist, dass die sogenannte Opt-out-Regelung wegfallen soll und die gilt seit 2015. und sagt, dass die Mitgliedstaaten eigene strengere Regeln über den Anbau und das Inverkehrbringen gentechnisch veränderter Pflanzen erlassen können, was nun eben wegfallen soll. Und das wird damit begründet, dass eben Rechtssicherheit für Züchter und Landwirte in der EU gelten soll und diese quasi nicht von Land zu Land unterschiedliche Regelungen, sondern eine einheitliche Regelung geschafft werden soll. Und der zweite Punkt ist, dass der EU-Kommission Befugnisse zur nachträglichen Änderung des Anhang 1 verschafft werden sollen per delegiertem Rechtsakt. Das soll laut EU-Kommission sicherstellen, dass angesichts der raschen Weiterentwicklung der wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse im Bereich der Pflanzenzüchtung die Regulierung adaptiv und schnell auf entsprechende Veränderungen angepasst werden kann und der delegierte Rechtsakt, mittels dessen diese Änderung erfolgen soll, ist nach dem Unionsrecht ein Rechtsakt, der von der EU-Kommission erlassen wird. Allerdings besitzen das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union eine Einspruchsmöglichkeit dagegen. Also es entscheidet jetzt nicht die EU-Kommission alleine, sondern es wird dann eben mit dieser Einspruchsmöglichkeit entschieden. Und außerdem soll die EU-Kommission noch nach dem Verordnungsvorschlag, wenn dieser dann in Kraft getreten sein sollte, irgendwann per Durchführungsrechtsakt Informationen festlegen dürfen, die der Antragsteller einreichen muss, um die Erfüllung der Gleichwertigkeitskriterien nachzuweisen. Also das muss man dann auch irgendwie nachweisen, technisch, dass die Pflanze eben nur so und so viele genetische Veränderungen hat. Und das soll dann per Durchführungsrechtsakt von der EU-Kommission entschieden werden. Nochmal im Überblick, wie dieses eben vorgeschlagene Verfahren dann aussehen würde. Also als erste Frage müsste sich der Antragsteller fragen, hat man überhaupt eine NGT-Pflanze, wenn die Pflanze mit Transgeneseverfahren hergestellt wird, eben nicht. Wenn er sagt ja, dann muss man sich fragen, ist es Kategorie 1 oder Kategorie 2 NGT-Pflanze? Wenn nein, bleibt es ohnehin bei dem bisherigen Regulierungsverfahren nach der Richtlinie von 2001. Wenn es eine Kategorie 1-Pflanze ist, dann findet eben nur noch dieses Überprüfungsverfahren statt. Und falls die Überprüfung dann trotzdem negativ ausfallen sollte, also falls es doch zu viele genetische Veränderungen sind, dann gilt weiterhin das bisherige GVO-Regulierungsverfahren. Und falls die Überprüfung positiv ausfallen sollte, dann darf die Pflanze sowohl angebaut als auch in Verkehr gebracht werden. Die Begründung der EU-Kommission für diese Neuregulierung war, dass das aktuelle Regulierungssystem veraltet sei, da vor der Entwicklung dass eben vor der Entwicklung neuartiger, zielgerichteter genomischer Verfahren in Kraft getreten ist und nun nicht mehr passe. Und dass von gezielten Mutagenese- und Cisgeneseverfahren im Vergleich zur herkömmlichen Züchtung kein erhöhtes Risiko ausgehe und die Ungleichbehandlung sachlich nicht gerechtfertigt sei, was der Verordnungsvorschlag eben nun korrigiere. Und wie ich eben schon erwähnt habe, der Wegfall der Opt-out-Möglichkeit sorge für Rechtssicherheit für Forscher und Züchter. Dann möchte ich noch auf ein interessantes Dokument der EU-Kommission von Oktober 2023 hinweisen, in welchem sie eben diese Gleichwertigkeitskriterien, die ich vorhin genannt habe, begründet hat. Und dort wiederholt sie eben, dass die Verfahren nicht per se gefährlicher seien als konventionelle Züchtung. Außerdem sagt sie, dass die Gleichwertigkeitskriterien den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Literatur widerspiegelt und wird auch entsprechend viel wissenschaftliche Literatur zitiert. Die Intragenese sei eben durch Nummer 3 ausgeschlossen. Das war davor ein bisschen strittig, da sie einmal auch als Untergruppe der Cisgenese genannt wurde. Und hier hat sie dann eben die EU-Kommission eben klargestellt, dass dieses Kriterium der Zusammenhängigkeit in Nummer 3 die Intragenese ausschließe. Und sie sagt, dass Nummer 5 potenzielle Änderungen umfasste, die von den vorherigen Kriterien gegebenenfalls nicht abgedeckt werden können. Im juristischen Terminus spricht man dann eben von Auffangtatbestand, das eben quasi hiermit noch irgendwelche Änderungen, die man aktuell nicht vorhersehen kann, abgedeckt werden. Zu den Reaktionen auf diesen Vorschlag der EU-Kommission und dem aktuellen Stand der Gesetzgebung. Es gab zunächst viele positive Reaktionen von verschiedenen Wissenschaftsverbänden, wie beispielsweise der DFG, der Leopoldina, der Max-Planck-Gesellschaft oder auch vergleichbaren Organisationen aus Frankreich, Spanien und Italien, die gesagt haben, dass diese Neuregulierung längst überfällig sei und auch spezifisch auf diese Grenze von 20 genetischen Modifikationen bezogen gesagt haben, das sei wissenschaftlich so vertretbar. Es gab viel Kritik, insbesondere von Umweltschutzorganisationen wie dem BUND, dem Bund Ökologische Lebensmittellandwirtschaft oder auf internationaler Ebene von Greenpeace oder der Slow Food Foundation, die gesagt haben, dass die Deregulierung angesichts der von NGT-Pflanzen ausgehenden Risiken nicht gerechtfertigt sei. Die Regulierung berge die Gefahr der unkontrollierten Verbreitung und sie stelle eine Aushebelung des Vorsorgeprinzips dar. Aufgrund dieser Kritik werde ich mich eben nachher dann auch noch intensiver mit dem Vorsorgeprinzip und der Frage, inwiefern dieses hier verletzt sein könnte, auseinandersetzen. Zum aktuellen Stand der Gesetzgebung: Die Zustimmung des EU-Parlaments ist Anfang Februar erfolgt. Allerdings bedarf es bei EU-Gesetzgebungsakten eben auch noch der Einigung im Europäischen Rat. Und hier konnte leider bis heute keine Einigung erzielt werden im zuständigen Rat für Landwirtschaft und Fischerei. Und da seit Anfang Juli 2024 das gentechnikkritische Ungarn für ein halbes Jahr den Ratsvorsitz innehat, wird in der nächsten Zeit auch erstmal nicht mit einer Einigung gerechnet. Insofern liegt der Vorschlag aktuell auf Eis, aber eben Zustimmung von EU-Parlament ist immerhin schon erfolgt. Dann möchte ich noch auf zwei interessante Dokumente hinweisen, die die Kriterien des Annex 1, die eben hier essentiell sind, betreffen. Zum einen hat am 29. November 2023 die französische Behörde für Lebensmittelsicherheit und dort die Arbeitsgruppe Biotechnologie eine Stellungnahme zu den Kriterien des Anhang 1 veröffentlicht, in welcher sie zwar einerseits den Ausschluss der Intragenese von NGT1-Pflanzen befürwortet, aber auch einige Kritiken übt, zum Beispiel an der Gesamtzahl der nicht mehr als 20 Veränderungen pro DNA-Sequenz. Diese solle ihrer Ansicht nach nicht absolut sein, sondern abhängig von der Größe des jeweiligen Genoms. Und sie übt Kritik an den verwendeten Begriffen Zielstelle, Gen, Genpool des Züchters, Sequenzähnlichkeit und zusammenhängende DNA-Sequenz, da die ihrer nach deutlich zu unbestimmt seien. Hierauf wiederum hat das Panel on Genetically Modified Organisms, was innerhalb der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit angesiedelt ist, ein wissenschaftliches Gutachten veröffentlicht, in welchem sie auf diese Kritiken eingegangen sind. Sie haben damit übereingestimmt, dass die Definition von der Zielstelle im Anhang 1 zu ungenau sei, weshalb diese noch durch Leitlinien durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit konkretisiert werden sollte. Aber sie hat auch gesagt, die Maximalzahl von 20 genetischen Veränderungen beruhe auf einer Risikomanagement-Entscheidung der Kommission und sei noch konservativ gerechnet. Also sei noch eher gering gehalten und die Zahl sei, genau wie die einzelnen fünf Äquivalenzkriterien, angesichts der verfügbaren wissenschaftlichen Literatur auch wissenschaftlich gerechtfertigt, da eben bei der Verwendung von NGTs im Vergleich zu konventionellen Züchtungsverfahren keine zusätzlichen Gefahren und Risiken entstünden. Nun kommen wir zur schon angesprochenen Frage, inwiefern dieser Verordnungsvorschlag gegebenenfalls das unionsrechtliche Vorsorgeprinzip verletzt. Zum Vorsorgeprinzip: Dieses ist verankert in Artikel 191 Absatz 2 der Verträge über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Und nach der Rechtsprechung des EuGH gilt es auch umfassend im gesamten Unionsrecht. Ursprünglich kommt es aus dem Umweltvölkerrecht, aber eben der EuGH und auch das Bundesverfassungsgericht wenden es umfassend an. Und der EuGH sagt, es gilt im gesamten Unionsrecht. Also auch hier in diesem Fall. Es besagt unter anderem, dass eine Maßnahme bzw. ein Vorhaben dann nicht durchgeführt werden soll, wenn dieses potenzielle Risiken für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit birgt, auch wenn über das Bestehen und den Umfang dieser Risiken noch keine ausreichende wissenschaftliche Gewissheit herrscht. Also man braucht nicht wissenschaftliche Sicherheit über irgendwelche Risiken, sondern es reicht, wenn diese irgendwie potenziell möglich sind, dann kann man eine Maßnahme schon verbieten bzw. nicht durchführen. Allerdings hat der EuGH auch gesagt, dieser Wahrscheinlichkeitsgrad für die potenziellen Risiken für die Umwelt oder menschliche Gesundheit darf nicht bei Null liegen oder auf lediglich hypothetischen oder spekulativen Erwägungen beruhen, sondern es bedarf zumindest eines auf vorläufigen und objektiven wissenschaftlichen Thesen und Erkenntnissen beruhenden Besorgnisanlasses, damit das Vorsorgeprinzip angewendet werden kann. Also es bedarf irgendeiner wissenschaftlich begründeten Besorgnis, um dann zu sagen, okay, wir führen diese Maßnahme nicht durch wegen der entsprechenden Risiken. Nun ist die Frage, welche Risiken gehen überhaupt aus von NGT-Pflanzen und die Risiken, welche von NGT-Pflanzen eben ausgehen können, sind begründet durch die Möglichkeit sogenannter Off-Target-Effekte, also Zielverfehlung. Dies beschreibt den Vorgang, wenn das genutzte Werkzeug, also im Fall von CRISPR-Cas beispielsweise das Schneideprotein Cas9, die DNA nicht an der gewünschten, sondern an einer anderen Stelle schneidet und somit unvorhergesehene und möglicherweise unerwünschte Mutationen entstehen können. Und das passiert wiederum, wenn es eine Stelle gibt, die der Ziel-DNA-Sequenz sehr ähnlich ist und dadurch die Guide-RNA, welche das Protein an die Zielstelle führen soll, diese Stelle mit der Zielstelle verwechselt. Allerdings muss man sagen, diese Mutationen und unbeabsichtigten Mutationen entstehen auch auf natürlichem Wege bei der Zellteilung sowie bei der konventionellen Mutagenese. Also sie sind jetzt nicht spezifisch nur bei NGT-Pflanzen. Nun ist eben die Frage, wie riskant dadurch NGT-Pflanzen einzuschätzen sind. Und es ist so, dass seit der Veröffentlichung der CRISPR-Cas-Methode im Jahr 2012 zahlreiche Paper, auch studienvergleichende systematische Maps veröffentlicht wurden, welche alle den Schluss zulassen, dass NGT-Pflanzen kein höheres Risiko bergen als die konventionelle Züchtung. Und es ist ja so, dass die konventionelle Züchtung wiederum ja vom EuGH in seinem Urteil sogar seit langem als sicher geltend anerkannt worden ist. Im Gegenteil ist es sogar so, dass bei NGT-Verfahren deutlich weniger unbeabsichtigte Mutationen entstehen als bei den konventionellen Mutageneseverfahren, da zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit des Entstehens solcher Mutationen durch einen entsprechenden Zuschnitt der Zielsequenz reduziert werden kann. Also wenn man die Zielsequenz entsprechend zuschneidet, kann man die Wahrscheinlichkeit senken, dass unbeabsichtigte Mutationen entstehen. Genau. Auch bezüglich des von einigen Stimmen genannten Risikos unkontrollierter Kontamination gibt es aktuell keinerlei wissenschaftlichen Nachweis für ein spezifisch erhöhtes Risiko von NGT-Pflanzen. Und dementsprechend führt mich das zu dem Schluss, dass in diesem Fall bereits die vom EuGH gesetzte Risikoschwelle, also der auf vorläufigen und objektiven wissenschaftlichen Thesen und Erkenntnissen beruhende Besorgnisanlass, hier überhaupt nicht erreicht ist, da es wissenschaftlich keinerlei Anhaltspunkt für diese Besorgnis gibt. Meines Erachtens ist daher im vorliegenden Fall das Vorsorgeprinzip gar nicht als anwendbar und dementsprechend logischerweise auch nicht durch diesen Regulierungsvorschlag verletzt. Zum Fazit und zum Ausblick. Mein Fazit ist, dass dieser neue Verordnungsvorschlag deutlich mehr Anreize für die Forschung an und die Züchtung von gentechnisch veränderten Pflanzen für Unternehmen und Forscher in der Europäischen Union bieten würde als das aktuelle Regulierungssystem, was dann mittelbar auch zur Stärkung der in Artikel 13 Satz 1 und 16 EU-Grundrechtecharta verbürgten Forschungsfreiheit bzw. unternehmerischen Freiheit führen kann. Ebenso könnte angesichts der eingangs genannten Ziele, welche mit NGT verfolgt werden, die Regulierung insgesamt zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft beitragen und auch zu einer entsprechenden Anpassung an Klima bzw. den Klimawandel. Aktuell ist es so, dass der Import von insgesamt 100 gentechnisch veränderten Pflanzen in die EU zugelassen ist. Der wird von der EU-Kommission zugelassen, welche hier dann auch als Lebens- und Futtermittel vermarktet werden. Aber trotzdem, nach der Richtlinie aus dem Jahr 2001, wird eben nur eine einzige gentechnisch veränderte Pflanze innerhalb der EU und das auch nur in Spanien und in Portugal angebaut. Also wir haben hier ein klares Missverhältnis. Aus nicht-europäischen Ländern werden die Pflanzen importiert und auch hier vermarktet, aber innerhalb der EU darf nichts angebaut werden. Und es befinden sich beispielsweise auch in den USA oder in Japan bereits seit einigen Jahren mehrere NGT-Produkte auf dem Markt. Dementsprechend könnte dieser Regulierungsvorschlag eben dazu beitragen, die Unternehmen zu entlasten und dementsprechend auch zur Stärkung des Marktes, des europäischen Marktes beitragen. Außerdem, wie ich eben vorhin gesagt habe, das Vorsorgeprinzip ist meines Erachtens im vorliegenden Fall überhaupt nicht anwendbar, da ein einheitlicher wissenschaftlicher Konsens besteht und die Risikoschwelle daher nicht erreicht ist. Und die Kritiken, die ich vorhin genannt habe an dem Verordnungsvorschlag, sind daher meines Erachtens auch zu großen Teilen unbegründet. Was jedenfalls debattiert werden sollte und auch muss, falls der Verordnungsvorschlag in Kraft tritt, sind die Kriterien für die NGT1-Pflanzen. Aber ich habe ja auch schon ein bisschen dargestellt, wie da der wissenschaftliche Streit aktuell ist mit dieser Stellungnahme der französischen Behörde und der entsprechenden Gegenstellungnahme. Das kann man sicherlich kritisieren und auch gegebenenfalls nochmal verändern. Jedenfalls finde ich, dass hier auch durch die spätere, unabhängig von jetzt den Kriterien, die dann im Verordnungsvorschlag stehen, durch die spätere Anpassungsmöglichkeit mittels der delegierten Rechtsetzung der EU-Kommission eine sinnvolle Lösung gefunden wird, der hierdurch eben eine adaptive Regulierung ermöglicht wird, die an neue technisch-wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst werden kann. Insgesamt könnte der Verordnungsvorschlag daher zu einer wissenschaftsbasierteren und zukunftsorientierteren Regulierung gentechnisch veränderter Pflanzen innerhalb der EU führen.
Über 100 genveränderte Pflanzen dürfen in die Europäische Union hinein, aber nur eine wird hier hergestellt. Komisch. Aber Konstantin Born bleibt guter Hoffnung, dass dies alles zum Segen der Menschheit verlaufen wird und genveränderte Pflanzen künftig leichter auf den Markt gebracht werden dürfen.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.